Im Interview des Tages blicken wir heute auf ein trauriges Thema, in dem sich jederzeit noch Entwicklungen ankündigen können. Es geht um den Ukraine-Konflikt. Hier im Studio in München begrüßt sie Nadja Neubauer. Und zugeschaltet ist Andrei Waskowitsch. Er war 20 Jahre lang Präsident der Caritas Ukraine. Und er kennt das Land quasi wie seine eigene Westentasche. Und er wird uns hier seine Eindrücke zu diesem Konflikt schildern. Vielleicht noch kurz vorneweg, um den Konflikt zwischen Russland und der Ukraine verstehen zu können, muss man ein wenig in die Vergangenheit reisen. Einige von Ihnen erinnern sich vielleicht auch noch an das Jahr 2013, 2014, an den Euromaidan, die sogenannte Revolution der Würde, in der hunderttausende Ukrainer auf die Straße gingen, um friedlich dagegen zu demonstrieren, dass der damalige Präsident der Ukraine sich geweigert hatte, ein Assoziierungsabkommen mit der Europäischen Union zu unterzeichnen. Was dem folgte, war unter anderem auch die Annexion der Krim durch Russland. Russland hatte sich damals schon, so wurde dem Land auch vorgeworfen, in diesen Konflikt eingeschaltet und der Ukraine mit Handelssanktionen gedroht, sollte sie das Abkommen unterzeichnen. Es geht also, wie gesagt, hier um einen weitreichenden Konflikt. Wir versuchen ein wenig Licht ins Dunkel zu bringen, soweit man das sagen kann, und hoffen natürlich auch weiterhin das Beste für Land und Leute. Ja. Herr Waskowitsch, wie haben Sie denn die Beziehung zu Russland erlebt?
Schauen Sie, die letzten 8 Jahre meiner Präsidentschaft, die letzten 8 Jahre, eigentlich konkret jetzt, die letzten 8 Jahre, waren geprägt durch den ukrainisch-russischen Krieg. Und das war eine sehr schwierige Zeit. Wir hatten die Caritas. Die Caritas ist in der Ukraine seit Beginn der 90er Jahre tätig, seitdem die Ukraine selbstständig geworden ist. Und sie hat sich in verschiedenen Bereichen profiliert, hat Hauskrankenpflege gemacht, Kinder- und Jugendarbeit, hat Suppenküchen gehabt in der ersten Zeit. Und später hat sie sich immer mehr spezialisiert auf soziale Dienstleistungen, um den Menschen in der Ukraine gute, qualitativ hochstehende soziale Dienstleistungen anbieten zu können. Und 2013, 2014, mit Beginn der Revolution der Würde, als auf dem Maidan über 100 Leute erschossen wurden, weil sie sich gewünscht haben, dass ihr Land einen demokratischen Weg geht, hat sich die ganze Caritas-Arbeit verändert. Dann die Annexion der Krim, die Okkupation und spätere Annexion der Krim und dann die kriegerischen Auseinandersetzungen im Osten des Landes. Das hat die Caritas-Arbeit geprägt. Nachdem ich im Jahre 2014 mehrmals in den Militärkrankenhäusern gewesen bin und gesehen habe, junge Menschen, die im Krieg als Soldaten ihre Arme und Beine verloren haben, manche alle, beide Arme und beide Beine, habe ich meinen Mitarbeitern gesagt, wir müssen unsere ganze Caritas-Arbeit neu aufstellen. Wir müssen daran denken, dass es Menschen gibt, die durch den Krieg so verletzt wurden, dass sie eine Betreuung ihr ganzes Leben lang brauchen werden. Das war sozusagen eine der Schlüsselerlebnisse für mich und das natürlich auch die Einstellung hinsichtlich zu Russland, eigentlich zur russischen Führung, geprägt hat. Und das wiederholt sich jetzt nochmal verstärkt. Seit 2014 haben wir diesen Krieg. Es sind 14.000 Menschen in diesem Krieg umgekommen. 1,7 Millionen Menschen mussten ihre Heimat verlassen und Sicherheit in anderen Landesteilen der Ukraine finden und suchen. Das trifft ein Land natürlich sehr stark. Und jetzt leben wir in der Furcht, dass ein neuer, groß angelegter Militärschlag auf die Ukraine zukommt. Das heißt, dass Russland die Ukraine, eine Invasion in die Ukraine vorbereitet und durchführen könnte, die sehr, sehr blutig werden könnte. Und das ist natürlich eine große Befürchtung. Nur im Gegenteil zum der lokal begrenzten Auseinandersetzung im Osten des Landes und zur Annexion der Krim, würde das natürlich eine enorme Bewegung auch der Flüchtlinge bedeuten. Wir gehen davon aus, dass es bis zu, nach verschiedenen Szenarien, 5 Millionen Flüchtlinge geben könnte, 10 Millionen, 20 Millionen, dass enorm viele Menschen auf der Flucht sein werden, je nachdem, welche Waffen Russland einsetzt, um das Land einzunehmen und eigentlich auch das Land zu demoralisieren durch eine kriegerische Attacke.
Herr Vaskovic, jetzt haben Sie hier einige wesentliche Punkte schon angesprochen. Vielleicht zunächst zu Ihnen. Also Sie haben ja aktuell das Land verlassen. Sie sind gerade wieder in Deutschland. Sind Sie froh, jetzt hier in Sicherheit zu sein, also quasi in Sicherheit? Oder wünschen Sie sich auch irgendwie weiter für die Menschen in der Ukraine da sein zu können und auch vor Ort vielleicht irgendwie helfen zu können?
Nein, ich bin nicht absolut vor Ort zu sein. Ich war im Ausland noch bevor die Situation eskalierte, in dem Sinne, dass man von genauen Daten eines Angriffs sprach. Wir leben in dieser Furcht eines Angriffs seit April letzten Jahres, als Russland an den Grenzen zur Ukraine den Truppenaufmarsch begann. Das begann im April. Danach wurde es verstärkt im September, November letzten Jahres. Und jetzt, in den letzten Wochen, leben wir natürlich auch, und vor allem auch in den letzten Tagen, leben wir in der Furcht, dass eine Attacke sehr, sehr nahe da ist. Und das ist eine erstaunliche Sache. Das heißt, diese Furcht und diese Befürchtungen hinsichtlich einer Bedrohung. Und ich überlege mir immer, wie können Menschen, die nie in dieser Situation waren, sich das vorstellen? Was bedeutet eine Bedrohung des Lebens durch eine kriegerische Auseinandersetzung? Was bedeutet diese Gewalt, die plötzlich ganz physisch vor einem steht? Was bedeutet das, dass man sein Leben vollkommen umstellen muss, dass man möglicherweise seine Heimat verlassen muss, sein Haus verlassen muss, dass man alles zurücklassen muss, dass man alles verlieren kann? Das sind natürlich die großen, großen Fragen, die jetzt auf die Menschen zukommen. Und in dieser Furcht leben sie seit 8 Jahren. Denn die Menschen sind, wir sehen zum Beispiel in den letzten Tagen keine große Panik, obwohl es viele Informationen gibt und Befürchtungen gibt, dass ein Militärschlag eben morgen beginnen könnte. Aber die Menschen sind nicht in Panik, denn sie leben in dieser Furcht seit einer sehr, sehr langen Zeit. Und das hat natürlich auch starke Einwirkungen auf ihren psychischen Zustand, auf ihre Resilienz. Die wird immer enorm angestrengt in Anspruch genommen. Ich selbst werde, sobald es möglich ist, wieder zurückgehen in die Ukraine und möchte dort noch weiterhin helfen, vor allem im humanitären und im sozialen Bereich. Denn ich glaube, das ist ganz, ganz notwendig. Und das ist unabhängig davon, wie sich jetzt in der nächsten Zeit die Situation entwickelt. Die Menschen in der Ukraine brauchen Unterstützung. Sie brauchen die Unterstützung auch aus dem Ausland. Abstrahiert man sich jetzt von den neuen Bedrohungen, ist die bisherige Lage so, dass etwa 2,9 Millionen Menschen in der Ukraine heute durch die bisherige Situation humanitärer Hilfe bedürfen. 2,9 Millionen Menschen können nicht selbstständig sich unterhalten und brauchen humanitäre Hilfe.
Herr Vaskovic, ich weiß, Sie sprechen hier jetzt nicht für ein ganzes Land, aber wäre das so ein Wunsch, der von der Ukraine ausgeht, einfach näher an Europa zu rücken, was natürlich Russland nicht gefällt? Solche Wünsche, wenn man das jetzt ganz vorsichtig äußert, was würde da im Vordergrund stehen?
Sehen Sie, die Bestrebungen, die auch international bekannt geworden sind, des ukrainischen Volkes, gehen in diese Richtung. Das ukrainische Volk wünscht sich, ein demokratischer Rechtsstaat zu werden, und ein Rechtsstaat, in dem es die Freiheit gibt. Die Menschen wollen Freiheit und Demokratie. Sie wollen Freiheit, Demokratie und Wohlstand. Und diese Ideale sehen sie verwirklicht in westlichen Staaten, in den Staaten vor allem auch der Europäischen Union. In diese Richtung wollen sie gehen. Ihre Geschichte mit Russland war eine Geschichte der Unterdrückung und der Ausbeutung. Die Ukraine hat Millionen von Menschen verloren durch den sowjetischen Unrechtsstaat. Durch die sowjetische Diktatur. Millionen Menschen, Millionen Intellektuelle, Tausende und zigtausende von Intellektuellen, Millionen Bauern, die umgekommen sind, der Hungersnot 32, 33, die stalinischen Repressionen gegen das ukrainische Volk. Das ist die Geschichte, die gemeinsame Geschichte mit Russland. Die Ukraine möchte einen freien Weg gehen, in dem sie selbst entscheiden kann, in welche Richtung sie gehen möchte, wie sie sich entwickeln kann. Und sehen Sie, wenn wir uns anschauen, Europa und auch die NATO, die wollen sich vor der Ukraine verschließen, um keinen Konflikt mit Russland zu haben. Heute, vor der neuen Bedrohung, waren diese Werte der NATO und der Europäischen Union waren ja häufig in Frage gestellt worden. Und man muss ausdrücklich das sagen, dass eigentlich die Ukraine das einzige Land ist, wo Menschen mit der Fahne der Europäischen Union in der Hand gestorben sind. Für diese Ideale einer freien, demokratischen Welt.
Ja, Sie hatten auch schon jetzt öfter angesprochen, wie die Menschen ja auch jetzt schon leiden und gelitten haben. Also der Konflikt ist, der reicht ja weit in die Vergangenheit zurück. Also mindestens jetzt seit 8 Jahren besteht auch schon ein bewaffneter Konflikt zwischen Russland und der Ukraine. Seit dem Euromaidan damals hat sich das Ganze noch einmal auch verschärft. Inwiefern spielen denn bei diesem Konflikt überwiegend auch wieder Vorherrschaft und Macht und auch die Ausweitung des Einflusses durch das Stellen von Gebietsansprüchen eine Rolle?
Ja, es geht ja nur darum, Russland will seine Hegemonialmacht ausüben über die Ukraine und die Ukraine wehrt sich dagegen. Aber es geht ja nicht nur um eine theoretische Hegemonialmacht. Das hat Auswirkungen auf das Leben der Menschen. Die Ukrainer wollen eine demokratische Entwicklung gehen. Die Ukrainer haben in den letzten 30 Jahren ihre Regierung gewählt und abgewählt und haben eine Übergabe der Regierungsverantwortung mit einer Ausnahme jeweils friedlich vollzogen. Die Ukraine hat eine demokratische Tradition und diese Tradition möchte sie leben. Sie möchte ein demokratischer Staat sein. Russland hat sich entschieden oder wurde dazu gezwungen, ein autoritärer Staat zu sein. Und das hat seine Folgen. Und die Ukraine will nicht in den Sog einer dieser autoritären Entwicklungen kommen.
Gäbe es denn vielleicht auch Lösungsansätze, wie sich das Verhältnis zwischen Russland und der Ukraine dauerhaft verbessern könnte?
Ja, diese Lösungsansätze gibt es. Sie basieren auf einem Demokratisierungsprozess, einem zu erhoffenden Demokratisierungsprozess auf russischer Seite selbst. Wenn es möglich wird, dass sich eine russische Zivilgesellschaft entwickelt, die stark genug wird, um Einfluss zu nehmen auf die Politik, dann können sich beide Länder wieder annähern.
Ja, dann bedanke ich mich jetzt ganz herzlich bei Ihnen, Herr Vaskovic, für Ihre Einschätzungen hier zum Ukraine-Konflikt.
Ja, vielen Dank.
Andrei Vaskovic war 20 Jahre lang Präsident der Caritas Ukraine, ist augenblicklich hier in Deutschland. Was Sie hier gehört haben, das waren persönliche Eindrücke von Andrei Vaskovic, wie er den Konflikt zwischen Russland und der Ukraine erlebt. Wir bleiben jedenfalls im Gebet bei den Menschen in der Ukraine und hoffen für die Situation das Beste. Hier am Mikrofon verabschiedet sich Nadja Neubauer. Das war das Interview des Tages bei Radio Horeb.